Diese Folge wird präsentiert von Dr. Merck Zahnärzte und Dentallabor, Ihr Spezialist für schöne Zähne im Herzen von Augsburg, seit über 20 Jahren in der Maximilianstraße.
Hallo bei 1878, dem offiziellen Panther-Podcast. Heute für euch im Studio die zwei Lausbuben Max und Moritz Elias. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Mo, wir starten jede Folge mit einem Bulli. Unsere allwissende Stimme aus dem Off hat ein bisschen über dich recherchiert und wir checken einfach gegen, ob alles gepasst hat.
Moritz Elias ist am 10. März 2004 geboren. Der 20-jährige Augsburger hat seine ersten Trainings bei einer alten Bekannten absolviert, nämlich bei Danny Wiedemann im AEV-Nachwuchs. Liebe Grüße an unseren Gast aus Folge 3 an dieser Stelle. Den Feinschliff hat er sich dann bei den Jungadlern Mannheim geholt, bevor er in der Corona-Saison 2020/21 dann in Nürnberg das erste Mal in der DEL auf dem Eis stand. Im Januar dieses Jahres wurde er bei der U20-Weltmeisterschaft zum Nationalhelden, als er im Relegationsspiel gegen Norwegen den entscheidenden Treffer versenkt hat. Klassenerhalt in der Overtime dank Knallertor von Moritz Elias. Für ganz andere Schlagzeilen sorgte Mo während der WM wegen seines Schlägertapings. Nur ein schmaler Streifen Tape kommt bei ihm auf die Kelle. Aber warum nicht einfach ganz normal tapen?
Ja, das mit dem Schlägertaping finde ich interessant. Wo kommt das her?
Ja, also ich habe wirklich noch nie mit Tape gespielt. Also schon als ich jünger war, als ich noch Kleinfeld gespielt habe, ich noch nie wirklich mit dem Tape gespielt. Und das mit dem Streifen kam aus Nürnberg, weil der Betreuer hat gesagt, also ich habe am Anfang zwei Streifen gemacht, nur vorne die Spitze. Hat er gesagt, mach mal einfach einen Streifen über die Kelle. Aber seitdem mache ich das.
Okay. Und das fühlt sich für dich am richtigsten an?
Ja, also ich habe es schon ein paar Mal wirklich normal getaped, aber ich mag es nicht, weil das Tape, das klebt für mich so ein bisschen auf dem Eis und ich will, dass meine Kelle einfach rutscht.
Raw-Dogging, die Kelle auf dem Puck.
Ja, genau.
Get it. Du hast deine ersten Trainings im AEV-Nachwuchs gemacht. Hattest du damals schon das Gefühl, dass du von der Leistung her irgendwie anders warst als die anderen Spieler?
Also ich persönlich nicht, aber zum Glück hat es meine Mutter früh und mein Vater sehr früh erkannt. Und dann bin ich nach Kaufbeuren, weil Kaufbeuren, die machen eine gute Nachwuchsarbeit, war nicht so weit weg von Augsburg. Und ja, ich weiß, dass meine Eltern es früh erkannt haben.
Deine Rückennummer, die 46, hat das für dich eine besondere Bedeutung?
Ja, mein Lieblingsspieler damals in Augsburg war Mathis Olymp. Deswegen habe ich die jetzt auch genommen. Also die war frei in Augsburg, also passt.
Du hattest ja dein erstes DEL-Spiel mit 16.
Ja.
Was, also ich versuche mich gerade reinzuversetzen, so als 16-Jähriger, was war dein Gefühl vor diesem Spiel?
Also ich war sehr nervös, sehr, sehr nervös. Das erste Mal mit Profispielern auf dem Eis zu sein und dann war Patrick Reimer da. Der ist eine absolute Eishockey-Legende und mit ihm einfach Spiel zu machen, das war heftig. Also ich war sehr, sehr nervös. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das war etwas Unbeschreibliches.
Da war ja damals Frank Fischöder, Fischi-Coach bei den Ice Tigers. Mit dem hast du auch in der WG gewohnt. Wie ist das passiert?
Ja, die hatten, glaube ich, keine Wohnung mehr frei oder so. Und konnten auf die Schnelle keine Wohnung holen. Aber ich habe einen Fisch schon davor gekannt aus Mannheim. Der war ja U20-Trainer. Und dann habe ich bei ihm gewohnt. Und dann die ersten zwei Monate war, glaube ich, der John Broder noch da.
Ah ja.
Beim Fischi. Oh ja, da hatten wir halt eine WG mit dem Trainer. Ja, aber das war super. Also der hat auch nie gekocht, immer Lieferando, aber das war super.
So eine richtige WG, einfach so eine Studenten-WG.
Genau.
Sehr gut. Dein Bruder Florian ist ja, der war 2021 Rookie des Jahres in der DEL, war Kapitän der U20-Nationalmannschaft. Du hast jetzt dieses, beziehungsweise letztes Jahr bei der WM extrem abgeliefert. Wo kommt euer Eishockey-Gen her?
Eishockey gehen, weiß ich nicht. Also bei uns in der Familie spielt keiner Eishockey. Aber ist eine gute Frage. Ja, wir pushen uns gegenseitig auch. Der ruft mich auch nach jedem Spiel an, ich rufe ihm nach jedem Spiel an. Wir schauen sozusagen unsere Videos an und was wir besser machen können. Das sagen wir uns immer gegenseitig und ja.
Was haben deine Eltern gesagt, als damals feststand, dass du auch Profi wirst?
Ja, die haben sich gefreut.
Ja?
Die haben sich sehr gefreut, ja. Aber klar, da fängt erst die harte Arbeit an. Also wenn man Profi sein will, dann muss man diszipliniert sein. Man muss einfach jeden Tag alles geben, weil Trainer müssen gewinnen. Und damit du halt einen Platz im Team hast, dann musst du jeden Tag alles geben, vor allem als junger Spieler.
In den letzten Monaten war sehr viel Fokus auf dich. Du bist jetzt einer der besten U21-Spieler in der DEL. Dann war da die Leistung in der WM. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hat sich das auf dich ausgewirkt?
Klar, das ist schwer, jetzt das nicht wahrzunehmen. Es war Social-Media-Hype und dann noch in Augsburg. Dann war ich noch auf dem Videowürfel zu sehen beim ersten Spiel zu Hause. Das war, also ich habe mich ziemlich gefreut, aber klar, man muss auf dem Boden bleiben. Das ist das Wichtigste. Und ja, ich war nicht der Einzige, der da bei der WM gespielt hat. Ja, das war ja eine Teamleistung, sage ich mal.
Hat sich seit der WM was für dich verändert?
Ja, nicht wirklich. Also ich gebe immer noch jeden Tag mein Bestes. Ich versuche einfach mein Bestes zu geben. Will immer hart arbeiten und dann immer das Beste abliefern.
Du hast 2021 einen Abstecher in die Western Hockey League gemacht. Was läuft da drüben in Kanada anders als hier bei uns auf dem Eis?
Ja, also die Trainer reden dort sehr viel mit einem. Wir machen, da haben wir sau viel Einzelvideos gemacht. Ist ja noch eine Juniorliga gewesen. Da bilden sich noch alle Spieler aus sozusagen. Da ist eine kleinere Eisfläche. Da spielst du eigentlich komplett anders als hier. Dort spielst du hart, also wirklich, da gehen die nur auf Checks. Das ist so einfach eine richtig harte Liga gewesen. Und wir haben auch jeden Tag so Teamvideos gemacht. Also so Taktik, alles haben wir jeden Tag gemacht. Das hat mich weitergebracht auf jeden Fall. Es ist sehr, ja, brauchst du auch sehr viel Geduld. Also das ist so ein Ding, das... Klar, ohne Videos geht gar nichts wahrscheinlich. Macht dich auch viel besser, aber das ist auch, braucht sehr viel Geduld dafür. Ja.
Was hast du aus der Zeit in Kanada mitnehmen können?
Ja, das Hartspielen. Da waren vor allem das von der, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt ein Riesenunterschied ist zur DEL, weil ja die kleine Eisfläche da ist, aber die einfach das körperliche Spiel, würde ich sagen.
Ich habe in einem Interview gelesen, dass du dir den Aufenthalt in Kanada so ein bisschen anders vorgestellt hättest.
Ja, das war während der Corona-Zeit. Da konntest du in Kanada auch nichts machen. Vor allem im Winter, minus 40 Grad.
Perfekt.
Also ich glaube, man kann sich das als Deutscher gar nicht vorstellen. Ne? Du bist rausgegangen, Gesicht eingefroren, es hat so weh getan. Da warst halt dauernd zu Hause eingesperrt im Zimmer und konntest nicht viel machen. Freundin war daheim, Familie daheim. Zeitverschiebung, konntest auch niemanden anrufen. Ja, das Einzige, was du machen konntest, war Fernsehen oder PlayStation zocken. Ich war ein bisschen, ja. Oder Billard unten. Wir hatten einen Billard.
Ah, ja, das ist natürlich nice.
Ja, das war auch cool.
Das ist nice.
Ja.
Du warst dadurch, dass du in der WHL warst, pickberechtigt für den Draft 22 für die NHL. Findest du, dass das Drafting-System auch was für uns hier in Deutschland wäre?
Ich würde, glaube ich, nein sagen, weil wir haben, glaube ich, viel zu wenige Spieler in Deutschland. Das ist, und vor allem so gute Spieler, die jetzt in Kanada oder USA gedraftet werden, die sind ja eigentlich Top-Spieler. Das sind überragende Eishockeyspieler, die ja Deutschland jetzt nicht hat, würde ich sagen. Da kommen vielleicht, klar, Stützle, Seider, JJ, die sind ja alle so Ausnahmetalente. Die kommen ja nicht jedes Jahr. Also, und ich glaub nicht, dass es für Deutschland Sinn machen würde.
Du bekommst an der Stelle von mir eine kurze Verschnaufpause. Wir machen jetzt nämlich einen schnellen Themen- bzw. Gastwechsel. Es geht rüber ins Special Team zu Goaltending und Videocoach Silo Martinovic. Da sind wir. Servus, Silo.
Servus.
Warum eigentlich Silo? Wo kommt der Name her? Du heißt ja eigentlich Sinisa.
Sinisa, ja.
Sinisa.
Das fragen mich 1000 Leute oder haben mich schon 1000 Leute gefragt. Ich habe den Namen oder diesen Spitznamen habe ich, also ich müsste jetzt lügen, seit ich 5 bin oder 6 bin.
Ja, so gleich.
Ja, weil alle kennen mich nur unter diesem Namen. Mhm. Auch ist auch nur meine Mutter nennt mich bei meinem richtigen Namen, sonst keiner. Und mein Vater auch nicht.
Okay.
Weil, also alle nennen mich so, auch in jedem Stadion, wo ich gespielt habe, wenn die, also die Namen auflegen, also steht immer Silo.
Ist durchgegangen.
Das ist durchgegangen, genau. Also es wäre, als ob es mein zweiter Name ist.
Als ob es seinen ersten gar nicht gäbe.
Ja, genau.
Okay, verstehe. Du bist jetzt die erste Saison hier in Augsburg.
Ja.
Wie war für dich die Anfangszeit? Wie hast du dich hier eingelebt?
Boah, wie war die Anfangszeit? Also super interessant, also super aufgenommen von der Organisation, von den Panthern. Also die haben alles möglich gemacht. Also, dass es mir gefällt, oder? Ja. Ich glaube, bei jedem ist es so. Und also ich bin einfach vom Tag 1 bis jetzt einfach brutal begeistert. Weil das war ja früher immer nur als Gegenspieler, sage ich jetzt so.
Mhm.
Also, keine Ahnung, mit meinem EV Füssen damals, wo ich noch im Nachwuchs gespielt habe, hier ein paar Schlachten geschlagen. Und dann eben in der DEL habe ich jetzt nichts mit Augsburg selber so zu tun gehabt. Also ich weiß, unterm Hallendach hängt meine Legende Paul Ambros vom Hopfensee, weil wir wohnen auch am Hopfensee. Mein großer Sohn heißt auch Paul.
Ah.
Und da ist irgendwie, ist da so eine kleine Verbindung mit Augsburg, unbewusst. Aber eben jetzt, seit ich halt da bin, seit August eben, ist es also von der Stadt, also Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und ich entdecke immer noch jede Woche irgendwelche neuen Ecken,
ja.
wo auf einmal diese Altstadt da unten, dann die Flüsse, also wie klein Venedig, ich weiß gar nicht. Also es ist immer ein neues Highlight, wenn ich dann nach Hause, also zu meiner Frau fahre und dann sage ich, du, ich habe da das gesehen. Ja, das kann nicht sein. Ja, doch, das muss ich sehen. Okay, dann kommt die nächste Mal, dann gehe ich wieder dahin, wo ich war. Und eben, und es gibt immer was Neues, also immer. Und das ist eben halt, also die Stadt, Stadion ist, also glaube ich jetzt nicht, weil ich jetzt in Augsburg arbeite. Ich glaube, es ist das beste Eisstadion von ganz Deutschland.
Auf jeden Fall. Du hast es gerade schon angesprochen, der EV Füssen, deine Anfänge, das war jetzt vor rund 20 Jahren.
Na, mehr. Ich bin jetzt 43, werd 44. Anfangszeit war, ich habe beim EV angefangen, ich weiß jetzt nicht, 85 oder 86.
Ah ja, okay. Haben wir die 30 Jahre.
Das ist schon wirklich brutal lang.
Okay.
Power Break. Eins ist sicher, gut versichert seid ihr mit der AXA-Versicherung Alexander Koller. Egal ob fürs Auto, das Haus und ganz wichtig auch, wir sind hier schließlich beim Eishockey, für die Zähne. Guter Service, gute Preise. Lasst euch doch einfach mal beraten. Das Team von AXA Koller hat garantiert die richtige Lösung parat.
Power Break Ende.
Wie hast du die Eishockeywelt damals wahrgenommen, so als ganz junger Spieler? Wie hat sie sich verändert?
Ja, verändert hat sich das schon, also sehr viel. Also jetzt, wenn wir jetzt den Nachwuchs nehmen, früher, wo ich jetzt jung war, da gab es, du hast eigentlich nur für deinen Heimatverein gespielt. Also da gab es auch keine Wechslereien, dass ich jetzt, keine Ahnung, also ich jetzt als Füssner, dass ich in Kaufbeuern spiele oder so. Also No-Go.
Mhm.
Also es hat es gar nicht gegeben. Und heute eben ist dieser Trend in, keine Ahnung, heute gefällt es mir nicht, ja, dann, keine Ahnung, wechsle ich nach Kaufbeuern. Dann bin ich da 2 Jahre, keine Ahnung, der Trainer schaut mich immer so komisch an, ja, dann wechsle ich nach Augsburg. Und das eben, ich weiß auch nicht, ob das so, also das ist so ein Trend.
Mhm.
Und eben auch mit diesen, was haben wir denn, unsere 4, 5 wie Leistungszentren, wo dann eben halt, wie soll man sagen, die besten Kinder von ganz Deutschland da halt, alle wollen da spielen, sage ich jetzt so. So, ist das jetzt gut, ist es schlecht? Ich weiß es nicht, weil ich kenne es halt nur anders, weil, keine Ahnung, mein Jahrgang in Füssen, der gleiche Jahrgang in Augsburg war damals mit dem Polacek, da ist der Polo, in Garmisch sind die Hinterstucker Brüder, in Rosenheim ist der, wie heißt der, der Robert, der Müller, oder ist gegen den gespielt, oder Janka Markus, gegen Greilinger in Deggendorf. Und, also das, und das gibt es eben halt heute nicht. Ich weiß jetzt nicht, Augsburg spielt jetzt gegen Köln oder gegen Mannheim. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kölner da sind oder wie viele Mannheimer sind da wirklich am Ende. Du bist kein Mannheimer. Und eben, und das, ich bin halt, ja, ich weiß es nicht, wie kann man das erklären? Alte Schule, weil ich bin halt eigentlich mit dem verbunden, wo ich halt bin. Und ich liebe das und dann ist es für mich halt schwer, dass du halt schon in den ganz jungen Jahren dann schon, keine Ahnung, hast schon 4 Vereine gehabt, bis du 20 bist. Und das ist für mich halt so, weil ich habe selber 2 Jungs, die spielen auch, die sind auch nicht so schlecht im Eishockey. Und da sitzt du dann auch zu Hause und ja, Papa, der geht dahin, der macht das. Dann, ja, da musst du auch erstmal überlegen, okay, was ist das Richtige? Ist es jetzt das Richtige? Gehst du dahin? Ich zähle jetzt diese Feinde von uns nicht auf, aber ja, was ist das Beste für dein Kind? Keine Ahnung, das weißt du nicht. Aber eben für mich ist eben, ich glaube, das Beste ist eben, der ist zu Hause. So, aber zu Hause ist halt da, ja, wo Mama und Papa halt sind. So, das hat sich halt extrem verändert eben.
Du warst, bevor du jetzt bei Augsburg warst, viel mit jungen Spielern unterwegs. Bei den Junghainen in Köln, mit der U20-Nationalmannschaft hast du viel gemacht. Was findest du, ist das Beste daran, mit so jungen Spielern zu arbeiten?
Also mein Glück war jetzt, ja, ich bin vor, also wo ich aufgehört habe zum Spielen, 4 Jahren, ja, habe ich auch meine Trainerscheine eben gemacht und war dann mal eingeladen, sage ich, beim DEB für eine Woche, so zum Testen oder zum Schauen, weil die haben jemanden gesucht und ich habe da, ja, wie soll ich, kann man das erklären, Probearbeiten,
ja,
sage ich, war ich jetzt und die haben sich dann auch irgendwann mal zusammengehockt und haben dann gemeint eben, also wir glauben, dass du das kannst, so. Gut, war ich halt auch ein bisschen, klar, sonst müsste ich jetzt lügen, ein bisschen überrascht,
ja,
dass halt, also mein Name da fällt, weil ich halt in dem Bereich halt ja noch nie gearbeitet habe, weil Spielen ist Spielen, aber Trainer ist Trainer. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und eben, ja, da bin ich so, ja, wie soll man sagen, reingerutscht. Und ich war jetzt eben, ja, in den Jahren war ich jetzt schon auf 5 Weltmeisterschaften unterwegs. Also ich war 2 U18 Weltmeisterschaften und 3 U20 war ich dabei und eben. Was ist da das Besondere eigentlich? Das Besondere an dem ist eben, dass du eigentlich die, wie soll man sagen, die besten Talente von ganz Deutschland, eigentlich denen ihren Werdegang verfolgst. Also ich habe jetzt, ja, wie kann man das erklären, eine Beziehung zu Spielern, klar, mehr zu Torhütern. Ja, ich habe die gesehen, da waren die 18, 19. Und jetzt der eine wurde gedraftet, NHL, und da 2. wurden gedraftet, da NHL, und dann denkst du dir, wow. Und ich war dabei oder ich durfte dabei sein oder ja, mit meiner kleinen Arbeit, sage ich jetzt so, warst du da halt mit den Jungs einfach und es macht halt auch einfach riesen Spaß eben. Ja, jetzt sind es ja keine Kinder mehr, jetzt sind es so langsam Erwachsene und also die freuen sich jedes Mal, wenn sie mich sehen, aber es ist genauso natürlich halt auch umgekehrt eben, dieses Treffen, wo ich jetzt war, eben mit der U25 eben, das waren alles die Jungs, wo mit mir noch bei irgendwelchen Weltmeisterschaften irgendwo unterwegs waren und das ist eben eigentlich, ja, das Faszinierende, weil ja, du bist da dabei, wo er Profi wird, wo er dann, ich habe keine Ahnung, Nationalspieler wird und NHL vielleicht oder weiß was ich was. Und du warst da mit dabei. Und das ist eben das Verrückte, weil ich glaube, auch in 10 Jahren oder weiß nicht, in 20 Jahren, wenn du die Jungs dann siehst, dann sind es ja, oder Männer, dann sagen die, Mai, weißt du noch, Silo?
Ja, und dann erinnern sie sich an früher. So,
ja, genau, hey, da war man in der Slowakei oder weißt noch in Edmonton oder in Halifax bei der WM, war das super oder keine Ahnung so.
Ja.
Und das ist eigentlich so Freude.
Ja.
Also das ist, ja, halt einfach schön, so eine Möglichkeit zu bekommen, eben, dass man eben da mit dabei sein kann.
Wenn die aktive Karriere vorbei ist, einfach die danach kommen, einfach bestmöglich zu fördern, so hast du es gesehen.
Ja, also ich habe schon immer das, wie soll man sagen, das Gefühl gehabt eben, dass ich schon in diese Richtung gehen will. Aber jetzt, also mein Ziel war jetzt nie, dass ich jetzt irgendwie Cheftrainer werden will. Mhm. Also jetzt auf keinen Fall. Weil wenn ich sehe, was da...
Was los ist.
Was da los ist, ist jetzt, weil ich war mein ganzes Leben eben im Mittelpunkt als Torwart eben, hat die 20 Jahre Profi und da ist mir also jetzt auf jeden Fall leichter eben zuzuarbeiten, zum Helfen und eben in meiner Position ist ja, du bist ja mehr oder weniger der Nice Guy, sagen wir, oder wie, ich bin nicht der, wo ausflippt oder.
Ja, bist schon im Hintergrund, eher so low-key.
Genau, ich bin, ja, ich bin jeden Tag positiv.
Was würdest du sagen, bist du für ein Trainertyp?
Das ist ja das, was ich eigentlich, das kann ja ich nicht sagen. Das,
was würde Markus sagen, was, oder Dennis, was würden die sagen?
Das musst du die zwei ganz ruhig fragen. Ich habe da kein Problem damit. Nein,
du, bist du streng?
Was ist streng? Ja, man kann schon streng sein, um Gottes Willen, aber das, ich bin ja da für die Jungs, wie soll ich sagen, ja, mit dem, die halt über alles reden können, über jede Situation, auch ob es privat ist oder bin einfach für die 24 Stunden da. Wenn der krank ist, der schreibt ja mir erst, hey, ich fühle mich nicht gut, bla bla bla, schau mal, dass morgen der dritte Torwart kommt, so. Das ist, wir haben ganz eine andere Beziehung. Also ich habe zu den Torhütern, ja, einen engen Draht eben. Und da ist eben, ja, die haben es mir auch leicht gemacht vielleicht. Das kann auch sein.
Weil ihr eben so eine gute Connection schon hattet.
Ja, also ich habe jetzt kein anderes Beispiel, dass ich jetzt irgendwo hinkomme und ich kenne niemanden. Das Beispiel habe ich jetzt nicht. Sondern ich habe halt das Beispiel, dass ich eben halt wohin hinkomme, wo, wie soll ich jetzt sagen, wo die Jungs auf dich Lust haben und die wollen mit dir sein. Also ich spüre das halt jeden Tag. Dass das halt passt, ob das jetzt vorm Spiel ist, nach dem Spiel, am nächsten Tag, nach einem gewonnenen Spiel, nach einem verlorenen Spiel, weil ich spüre das, als ob ich selber im Tor bin. Und mir fällt es ja 10-mal schlimmer, die Spiele anzuschauen. Ja, ich bin da halt auch, klar, das muss ich auch noch lernen eben, dass ich nicht so, wie soll ich jetzt sagen, nicht so emotional bin, weil ich mache ja oben auch den Live-Cut. Und da sind schon die Leute, wo neben mir sitzen oder auch die Gastmannschaften, die denken sich, okay, fuck, was ist mit dem? Und das darf ich ja gar nicht sagen.
Das aber diese halt Emotion braucht es ja auch irgendwo. Das ist ja irgendwo auch ein Teil vom Sport.
Ja, ich habe die halt, weil ich habe das halt selber so auch als Spieler noch aufgenommen eben, weil ich kann nicht verlieren. Mich macht es fertig. Also ich sag, und jetzt ist es halt schlimmer, weil ich halt da nichts machen kann. Denn ich kann nur meinen Beitrag dazu leisten. Aber wenn ich, keine Ahnung, das ist, da kommt keiner vorbei, also den esse ich auf.
Was sind für dich im Arbeitsalltag die größten Herausforderungen?
Also ich sag, das Schwerste ist eigentlich für mich jetzt, also bis jetzt, das Schwerste ist eigentlich das so rauszufiltern, wie soll ich sagen, was für ein Gefühl haben heute die Torhüter? Wie sind die sensibel? Ist, keine Ahnung, war zu Hause gestern irgendwas? Und was willst du arbeiten? Was ist dein Thema heute? Oder was war am Wochenende eben? Wo haben wir Tore bekommen? Also je nachdem richtet sich dann, sage ich jetzt, mein Thema einfach für das Wochenende. Oder ein Gegner, weiß nicht, die machen mehr, weiß nicht, aus der Position kommen mehr die Schüsse, dann probiere ich das halt so einzubauen eben. Schau mal, was meinst du? Aber da ist immer eben dieser Austausch. Was meint ihr?
Also dieses Rückfragen ist da sehr wichtig.
Ja, für mich halt natürlich sowieso, weil ich oft ist das kann für mich super sein. Für mich. Aber es ist ja wichtig, dass es für die Jungs gut ist, dass die am Wochenende, am Freitag, Sonntag, Dienstag, welcher Tag auch immer wir spielen, dass die sich wohlfühlen, dass die wissen, okay, da ist jemand, der glaubt an mich oder der glaubt an uns und der steht zu 100% hinter mir. Und eben, wenn du dieses Gefühl vermitteln, und ich glaube, das ist diese Kunst, wo du, wie soll ich jetzt sagen, als Torwarttrainer auch glaube ich jetzt auch als normaler Trainer, das ist die Kunst eben, dass ich aus einem Torwart also, oder aus dem gleichen Torwart einen besseren Torwart mache. Weil ich kann, also ich bin kein Zauberer, also ich kann jetzt nicht aus Markus Keller Dennis Endras machen oder aus Dennis Endras Markus Keller oder aus den zwei Demartinovic. Das wird nicht funktionieren, sondern eben, du musst die fühlen, also dieses Gespür haben, was braucht er, welche Zeichen gibt er mir?
Lass uns mal so einen Schritt zurückgehen. Wir gehen jetzt in deine aktive Karriere rein.
Ja.
Was waren für dich die größten Rückschläge und wie hast du dich davon wieder erholen können?
Also der größte Rückschlag war 2009 oder 2010 habe ich im Halbfinale wurde ich von einem Spieler über den Haufen gefahren in Schwenningen, dass ich 7 Tage im Krankenhaus war und mir ist das Schlüsselbein aus dem Brustbein raus. Ich habe Schleudertrauma gehabt, ich habe eine ganz schwere Gehirnerschütterung gehabt, ich habe mir fast das Genick gebrochen. Danach oder die Zeit, bis ich wieder, wie der Alte war, das hat echt gedauert. Also da habe ich echt zum Knabbern gehabt. Ich bin dann gewechselt, ich bin nicht zurechtgekommen, das ganze Jahr eigentlich. Die ganze Saison war einfach, wie kann man das erklären, einfach im Kopf nicht klar, weil durch die Gehirnerschütterung und alles, ich wusste selber meinen Ablauf nicht mehr. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber ich wusste meinen Ablauf nicht. Also wie ziehe ich mich an? Also ganz was Leichtes.
Ach krass, okay.
Und eben genauso, wie spiele ich? Was ist mein Spiel? Fahre ich weit raus? Bin ich tief? Das musste ich erst über die ganze Saison eben erst wiederfinden. Und das habe ich erst gefunden, ganz am Ende der Saison. Ich glaube, im letzten Monat habe ich mich dann wieder einigermaßen so gefühlt, dass ich sagen kann, okay, bin ich jetzt der Alte oder noch nicht? Aber das hat eben, also ein Jahr, also eineinhalb Saisonen hat es sicher gedauert, bis ich wieder, einfach vom Kopf klar bin. Weil klar, die Leute sagen zwar alle immer, der Torwart, der hat sie eh nicht mehr alle. Also beim Eishockey-Torwart auf jeden Fall. Und das war eigentlich so die schlimmste Zeit eigentlich von meinen 20 Jahren Profi, wo ich gehabt habe. Da habe ich zum Knabbern gehabt.
Was hat dir in der Zeit dann am meisten geholfen, um wieder klarzukommen?
Ja, was hat geholfen? Du, das war Frau und Kind. Oder die Kinder dann, dass die Frau halt dann, du, das hast du aber so nie gemacht. Das hast du aber nicht. Okay, was habe ich denn gemacht eben so? Ich muss mir Sachen selber mal aufschreiben, sage ich jetzt so, dass ich das nicht vergesse. Das sind ganz billige Sachen. Aber eben, das war eigentlich der Rückhalt von zu Hause, wo ich halt nach Hause komme und die mir halt helfen, mit der Situation umzugehen.
Power Break.
So langsam wird es mal wieder Zeit, dass ich mein Auto in die Waschstraße fahre. Das hat's mal wieder ganz bitter nötig. Da überlasse ich aber nichts dem Zufall, sondern fahre direkt zur Waschwelt nach Lechhausen. Das Motto Waschen in einer neuen Dimension ist hier Programm. Bei der Waschwelt wird dein Auto mit modernster Technik lackschonend und blitzsauber gewaschen und verbraucht dabei nur 30 Liter Wasser, weniger als eine handelsübliche Waschmaschine. Und nach dem Waschen warten 66 Saugerplätze und 20 Mattenreiniger auf dich, natürlich bei jeder Wäsche kostenlos. Waschwelt Lechhausen. Waschen in einer neuen Dimension.
Power Break Ende.
Vor deiner Eishockey-Karriere hast du Werkzeugmacher gelernt, Werkzeugmacher. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe das in einem Interview gesehen, durftest du erst von zu Hause ausziehen nach deiner Ausbildung.
Genau.
Wie fandest du das und wie beurteilst du das jetzt?
Ja, also damals war das halt einfach ganz normal, dass du eine Ausbildung machst. So. Und eben für meine Eltern war das Wichtigste, dass ich eine Ausbildung mache. Und ich habe damals eben eine Anfrage bekommen, weil da hat dieses erste Projekt angefangen, eben in Mannheim. Mhm. Die haben das damals angefangen, 96 ungefähr. Und weil mein Trainer, der Hans-Peter Egen, der war der erste Trainer von diesen, was weiß ich, wie die damals geheißen haben, Bauer Pioneers Mannheim, ich weiß es nicht, von dieser Auswahl. Und er wollte mich eben mitnehmen als Torwart in Mannheim beim Nachwuchs. Aber ich habe in meinem ganzen Leben im Nachwuchs gegen Mannheim bis dahin noch nie verloren, weil die waren ja nichts. So. Und eben da habe ich das zu Hause halt angesprochen und dann haben meine Eltern gesagt, also wenn du deine Ausbildung fertig gemacht hast, dann kannst du machen, was du willst. Kannst du schleichen oder such da Freundin, keine Ahnung, aber vorher bleibst du zu Hause und
lernst erst was
und dann kannst du machen, was du willst, so ungefähr. Und ja, dann habe ich meine Ausbildung gemacht als Werkzeugmacher und dann war ich auch noch ein Jahr, wie heißt das, als Geselle habe ich noch gearbeitet an der Fräsbank und das war auch witzig. Das war im Buching bei der Firma Bieler und an der Fräsmaschine, wo ich eben gearbeitet habe, kam ein Meister und hat gemeint, okay, vielleicht ist das ein gutes Omen. Und er hat gesagt, ja, was? Da hat der Uli Hiemer schon gefräst. Also das ist ja unsere Legende aus Füssen. Erste deutsche NHL-Spieler. Und da hat er auch an dieser Fräsbank gearbeitet oder gelernt. Und ja, und irgendwie habe ich es dann auch 20 Jahre geschafft.
Ich hoffe, die Fräsbank haben sie eingerahmt oder so,
dass
die
im Museum steht. Nein, ich weiß es nicht. Eben. Aber so, wie soll man sagen, so war das halt einfach.
Du hast in Bietigheim mit deiner Frau ein eigenes Café, ist Paul und Toni. Wie kam es dazu, dass du einen eigenen Gastrobetrieb, wo kam die Motivation dafür her?
Ja, das ist ein bisschen familienbedingt.
Okay.
Weil, also wir sind ja aus Füssen und meine Cousins haben eben in Füssen zwei Restaurants gehabt, die größte Bar oder Kneipe in Füssen. Jetzt mittlerweile hat mein Cousin noch ein Hotel, Sporthotel. Das ist auch immer lustig, weil wir sind oft mit der Nationalmannschaft eben im Hotel bei meinem Cousin.
Mhm.
Ist halt, ja, witzig.
Ja.
Und eben, da war einfach immer, als Junge musste ich immer halt da aushelfen. Keine Ahnung, vom Spüler, damals noch Aschenbecher ausleeren, halt so am Samstag Müll wegfahren, keine Ahnung. Und so war ich eigentlich immer so nebenbei, immer ein bisschen so in der Gastro mit einem Bein. Und eben meine Frau ist aus Reutte, also aus Tirol, genau, und sie ist auch, hat auch die Ausbildung zur Hotelfachfrauassistentin und ja, da hat sich ganz zufällig eigentlich, ich wollte das nicht, sondern ein Mitspieler von mir, Justin Kelly, hat mich angesprochen und hat gemeint, eben du, da könnten wir ein Café übernehmen, also wir, er und ich. Und er sagt, ja, welches, ja, da und da, also ja, wir können es ja mal angucken. Dann waren wir da 2-3 Mal. Dann hat er gemeint, Buddy, das wär's. Wir zwei, das Kaffee, bla bla bla. Ich sagte, ich so, ja gut, ich liebe ja Kaffee. Ich kenne mich auch ein bisschen aus, meine Frau kennt sich aus. Mit meiner Frau mal gesprochen, hat die gemeint, ja, wow, das wäre toll. Okay, dann hat man sich da mal getroffen, 2-3 Mal. Mit der Susi und mit dem Carlo. Und ja, das Ende vom Lied war dann, wie ich habe das mit meiner Frau alleine gemacht, weil der, wo das eigentlich machen wollte, hat dann wie kalte Füße bekommen. Und der ist dann, war dann auf einmal, also hat dann nicht mitgemacht eben. Mhm. Wir haben so viel Zeit und halt investiert in das Projekt und dann am Ende haben wir es dann alleine gemacht.
Wie seid ihr über die Corona-Jahre gekommen?
Ja, das war jetzt von unseren 8 Jahren Gastro, weil wir machen es jetzt auch nicht mehr.
Ihr habt aufgehört?
Wir haben aufgehört, also jetzt Ende Dezember haben wir aufgehört und das war jetzt eigentlich so, wie soll man sagen, die ersten 5 Jahre war das wirklich toll. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Also unsere Adresse war Marktplatz 1, also am Rathaus. Also,
mega.
Genau, also mehr geht nicht. Und in so einer kleinen Stadt mit 40.000 Einwohnern und wenn du dann noch der Torwart bist von, ja, also war sehr gut,
ja,
sagen wir so. Und nur dann eben kam Corona eben und dann hat sich alles verändert eben. Also das war jetzt schon, also wie soll man sagen, sehr, sehr schwer. Weil immer irgendwas Neues, das neu, das neu, das neu. Und wir sind jetzt auch froh, dass, wie soll man sagen, dass wir jetzt diesen Absprung geschafft haben eben, dass wir das jetzt erstmal nicht machen. Wer weiß in Zukunft, keine Ahnung, vielleicht sagt die Frau, die möchte wieder ein Café haben oder keine Ahnung. Modeboutique. Also
hast du Pläne für die Zukunft?
Was heißt Pläne? Für mich wäre, wie soll man sagen, halt wichtig eben, weil jetzt ich halt jetzt ein eine ganze Saison oder ein Jahr Eishockey bin ich halt ohne Frau und ohne Kinder und bin nur einen Tag die Woche zu Hause. Und ja, das ist nicht immer so leicht, also da wegzufahren, weil die Kinder eben, wie soll man sagen, Papa, 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 ja. Jetzt wie der eine ist schon in der Nationalmannschaft, der andere ist auch auf dem Weg dahin. Und wenn du halt dann nicht zu Hause bist, oder ich bin ja am Montag zu Hause, da muss ich mit meinem Kleinen, mit dem Toni, muss ich dann auch am Montag an meinem freien Tag, muss ich dann auch noch nach Mannheim gucken und dann da bei der Auswahl da von 3 Uhr bis um 6 Uhr, bis um 9 Uhr am Abend an meinem freien Tag. Also ich bin ja den ganzen Tag nicht in der Eishalle und dann noch am Montag auch noch. Und das wäre halt, wie soll man sagen, halt einfach wäre das halt schön, wenn man das eben halt alles ja verbinden könnte halt zusammen. Also jetzt wie, wenn die alle bei mir in Augsburg wären. Das wäre natürlich, das wäre jetzt mein Traum, dass wenn das halt klappen könnte, dass die Jungs hier halt im Nachwuchs spielen beim AIV und ich halt da oben arbeiten kann.
Ich wünsche alles Gute dafür. Silo, ja. Danke, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde für meinen ersten Podcast.
Ja, mega Debüt.
Ja, ich hoffe.
Absolut.
Ich hoffe, dass es den Leuten gefällt.
Power Break.
Nicht nur auf dem Eis muss es laufen, sondern auch auf der Straße. Und dafür ist Toyota Strobel da. Seit 13 Jahren Partner der Panther und seit über 50 Jahren der Toyota-Händler deines Vertrauens. Vorbeikommen lohnt sich. Toyota Strobel hat mit seinen 4 Standorten in Augsburg-Lechhausen, Göggingen, Gersthofen und in Kempten eine Top-Aufstellung. Alle Toyota-Modelle als Tageszulassung gibt's hier zu attraktiven Preisen. Toyota Strobel, der älteste Toyota-Händler Deutschlands und Toyotas Nummer 1 in Schwaben.
Power Break Ende.
Mo, was sind deine Pläne für die Zukunft? Frage ich jetzt einfach mal so.
Meine Pläne. Ich will mich die nächsten paar Jahre entwickeln. Also in der DL spielen vor allem und klar immer im Hinterkopf haben, dass alles möglich ist. Also ich will immer noch in die NHL. Ich bin ein junger Spieler und ich werde alles dafür tun.
Viele Eishockeyspieler haben früh angefangen mit dem zweiten Standbein. Hast du irgendwas in Aussicht, was für dich eine Option wäre?
Momentan nicht, nee.
Woran willst und musst du noch arbeiten?
Ja, ich würde sagen am Körperlichen. Mhm. Ich muss noch ein bisschen mehr im Fitnessstudio arbeiten.
Krafttraining,
genau. Und ja, am physischen Spiel, meiner Meinung nach. Und ein bisschen Schießen vielleicht noch.
Wie ist es als so relativ kleiner Spieler in so einer Liga zu spielen? Wenn ich denke an Obi, der Typ ist ein Riese.
Ist brutal, ja.
Also wie fühlt sich das an? Wie ist es?
Ja, also darüber denkt man eigentlich gar nicht, wenn man auf dem Eis ist. Eigentlich in der Kabine, dann, wenn er vor dir steht, muss ich kurz hochgucken, wenn ich mit ihm rede. Aber ja, auf dem Eis, da denke ich gar nicht. Also ja. da schaue ich nur auf meine Stärken, also meine Wendigkeit und meine schnellen Beine. Und dann, das ist schwer für die großen Spieler. Die kommen da nicht so runter.
Das ist halt ein Riesenvorteil,
ja. Aber dafür haben die auch einen Vorteil. Die können einfach die Scheibe abschirmen und dann muss ich mich irgendwie durchquetschen.
Was findest du ist das Schönste am Eishockeysport?
Tore schießen.
Wirst du auf der Straße oft erkannt?
Ja, schon. Ich war gestern mit meiner Freundin in der City Galerie.
Ja.
Ist auch wieder einer zu mir gekommen. Hallo, Moritz?
Moritz?
Ja. Hallo. Servus.
Wird das mit der immer mehr? War das?
Ja, schon, ja.
Ich hab mal einen Kommentar gelesen auf, war das TikTok? Ich glaube, es war sogar vom IV-TikTok. Mhm. Da gab es so einen Kommentar von, also der DEB-Account hat von dir einen Tor. Vielleicht sogar das gegen Norwegen,
nee,
vielleicht
war es
sogar,
ja.
Haben die gepostet und dann hat einer in den Kommis geschrieben, wer ist Moritz Elias? Und einer hat halt geantwortet, der IV-Junge. Und dann diese Sequenz hat von euch jemand eingesetzt in dem Video und ein Highlight-Video von dir eingespielt.
Ja.
Alter, die Edit war so geil.
Das war geil, ja.
Das war so gut. Das war mega.
Ich lieb sowas.
Wir gehen jetzt ins Powerplay. Ich stelle dir jetzt gleich 18 Fragen. Beantworte die einfach so aus dem Bauch heraus. Bist du bereit?
Ja.
18 Fragen für dich. Was ist dein Lieblingsgetränk?
Orangensaft.
Vervollständige den Satz. Die Zukunft wird...
Super.
Wovon träumst du nachts?
Von der Meisterschaft.
Mehr Verantwortung oder weniger Sommertraining?
Mehr Verantwortung.
Wohnung in der Stadt oder ein Haus auf dem Land?
Ein Haus auf dem Land.
Woran glaubst du ganz fest?
Eine erfolgreiche Karriere.
Viel Action oder viel Ruhe?
Ruhe.
Was beruhigt dich?
Meine Freunde.
Was würdest du gerne können?
Formel 1 fahren.
Warst du schon mal auf dem Rennen?
Noch nicht, ne.
Willst du mal?
Ich schaue es zu Hause.
Ja? Ja? Ich bin auch insane der Formel 1 Fan. Was sagen wir zu Hamilton nach Ferrari?
Wow.
Was macht der denn?
Scheiße.
Der geht einfach zu Ferrari.
Krank. Glaub ich, hast du den Vertrag gesehen?
Nee.
Der verdient pro Jahr 100 Millionen. Und das ist, also man weiß noch nicht genau, wie groß der Vertrag wird, aber es wird auf jeden Fall so ein Multiple-Year-Vertrag.
Gott.
Jedes Jahr gesichert 100 Millionen und das ist halt die Grund aus. Und da bekommen noch Sponsoren dazu, die ganzen Werbegelder.
Junge.
So krank. jetzt sind wir kurz vom Thema abgeschwiffen.
Wow.
Sonne oder Schnee?
Schnee.
Wer ist die berühmteste Person, die du je getroffen hast?
Dennis Andras.
Was ist dein Lebensmotto?
Harte Arbeit lohnt sich.
Welche Eigenschaft bewunderst du an anderen Menschen?
Ich bin jetzt nicht so einer, der... Vielleicht habe ich ein bisschen Ruhe, aber manche haben noch mehr Ruhe. Also der Esposito zum Beispiel. Wenn er beim Penalty auf dem Torwart zuläuft, der eiskalt.
Glaubst du, das kommt mit der Zeit?
Ja, bestimmt. Also ich glaube, das kann auch manche früher, manche später.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
In einem Meisterschaftsspiel.
Was war die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
Nach Augsburg zu wechseln.
Was war die schlechteste Entscheidung, die du je getroffen hast?
Ein bisschen mehr gelernt hätte in der Schule vielleicht. Mhm. Das wäre jetzt meine schlechteste Entscheidung.
Was warst du für ein Schüler?
Puh.
So ein Durchschnittsschüler?
Ja, also ich war relativ gut in Mannheim. Ich war hier in Bayern noch, als ich in Kaufbeuren gespielt habe, war ich auf der Mittelschule.
Mhm.
Und dann bin ich in die Realschule in Mannheim gegangen.
Mhm.
Da war ich am Anfang einer der Besten.
Mhm.
Ja, das Niveau in Mannheim war auch nicht so wirklich, wirklich hoch.
Also nicht vergleichbar mit dem bayerischen Niveau.
Also das sind Welten.
Ja.
Weil irgendwie, ich bin in die 8. Klasse gegangen. Die erste Arbeit waren Bundesländer aufzählen. Das habe ich hier in der 5. Klasse gemacht, glaube ich. Das war wow.
Okay, stark. Ja gut, da kann man glänzen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann, ja, 9., 10. Da wurden dann auch ganz andere Themen dran und es war ein bisschen schwerer.
Okay. Also schlechteste Entscheidung, in der Schule nicht mehr gelernt.
Ja.
Loggen wir so ein. Was sind 3 Dinge, die du an dir selber magst?
Mein Ehrgeiz, die Ruhe, die ich habe und ja, Disziplin.
Ehrgeiz, Ruhe und Disziplin.
Ja.
Letzte Frage. Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?
Ich fahre gerne in die Berge. Garmisch war schön, sowas. Dann, oder ich bleibe einfach daheim, meiner Freundin chillen.
Das war's mit dem Powerplay. Vielen Dank, Mo. Wir hören jetzt aber nochmal in Folge 6 rein. Wir gehen nämlich in die Overtime und Simon Sesemski meldet sich nochmal. Da habe ich ihn nämlich gefragt, was ist das Allerbeste in eurer Kabine? Viel Spaß in der Overtime. Wie können wir uns die Atmosphäre vorstellen? Vor einem Heimspiel, vorm Derby gegen München zum Beispiel, was passiert in der Kabine? Steht ihr dann da und klatscht euch alle nochmal ab, oder?
Das passiert grundsätzlich sowieso immer. Es gibt jetzt nicht den einen Gegner, wo die Atmosphäre komplett umschwenkt von super auf ultimativ oder so. Wir versuchen schon immer professionell und mit gleichem Ehrgeiz und Siegeseinstellung in jedes Spiel zu gehen. Aber ja, klar, von Derby, wenn man... die Auswärts- und Heimfans aus der Kabine schon grölen hört, dann steigt die Vorfreude schon immer noch ein bisschen mehr.
Wenn ihr dann so ein Spiel gewinnt und ihr trefft euch nach dem Spiel in der Kabine, verbringt ihr dann noch Zeit zusammen oder geht dann direkt jeder seine eigenen Wege?
Das hängt ein bisschen vom Tag des Spieles ab. Ja, bei Freitag Heimspielen steht Samstag früh Training an, da bleibt nicht viel Zeit zum Feiern oder Genießen. Sonntag ist es dann schon ab und zu ein bisschen anders, dass ein paar Jungs noch verhocken, ein bisschen das Spiel Revue passieren lassen, einfach weil der Montag dann im meisten Falle frei ist.
Schaut ihr dann teilweise auch mal direkt nach dem Spiel Videomaterial an? Sichtet das mit dem Coach zusammen?
Nach dem Spiel eher weniger, das passiert dann an den Folgetagen, aber während dem Spiel oft. Ja, wenn gerade wenn wir Sachen anpassen müssen, wenn wir aus unserer Videoanalyse mit einer bestimmten Taktik oder Einstellung in das Spiel gegangen sind, dann aber sehen, dass es überhaupt nicht funktioniert oder der Gegner was anderes macht, als wir erwartet hatten, dann gibt's in der Kabine in der Drittelpause oft mal eine kurze Umschulung, Anweisung, was besser oder anders gemacht werden muss.
Ist es dann so, dass ihr extrem unter Zeitdruck steht, weil ihr habt ja nur begrenzte Zeit zwischen den Dritteln, ist dann da viel Inhalt auf einmal und so leicht angeschnitten oder konzentriert ihr euch meistens auf eine einzige Sache?
Es geht meistens dann um eher ein, zwei kleine Sachen, die unser Videocoach schon rausschneidet und zurechtlegt für die Trainer, die dann von der Bank zurückkommen und das uns eigentlich nur noch am Fernseher abspielen müssen. Aber ja, in der Drittelpause geht's immer zu wie am Bazar, ja. Die einen brauchen irgendwelche neue Equipment-Sachen, die anderen tapen einen Schläger, jeder muss mal auf Toilette, da rennt jeder wild rum. Man stellt sich das vielleicht immer vor, dass man sich einfach hinsetzt und mal durchschnauft, aber genau, da reißt dann jeder sein komplettes Programm noch runter. Manche radeln sogar in der Drittelpause.
Ah ja. Was machst du in der Drittelpause gern?
Ich hocke mich tatsächlich auch immer wieder mal aufs Fahrrad. Einfach weil 20 Minuten sitzen für die Beine nicht der größte Gefallen ist, wenn man so auf Hochtouren fährt, einfach das Laktat nicht in die Beine senken lassen. Wenn ich das nicht mache, dann sitze ich wirklich da, tape meinen Schläger und chill 5 Minuten.
Was machst du am liebsten in der Drittelpause?
Ja, ich bin einfach, ich sitze auf meinem Platz. Schläger oben tapen, unten brauche ich nicht. Habe ich nur einen Streifen.
Aber nur einen Streifen.
Oben rum und dann bin ich einfach auf meinem Platz, Handtuch über den Kopf und fokussieren.
Ist schon mal irgendwas komplett Verrücktes passiert?
Nee, noch nicht.
Okay. Hast du eigentlich einen strikten Ernährungsplan?
Ja, ich habe mich aber eine Zeit lang nicht dran gehalten. Aber jetzt vor 2 Wochen habe ich wieder damit angefangen. Ja, man fühlt sich einfach viel besser.
Wie schnell merkst du das, dass es besser ist für dich?
Direkt, also schon 1-2 Tage und dann fühlst du es direkt, da hast du viel mehr Ausdauer auf dem Eis. Fühlst dich einfach viel fitter morgens. Ja.
Was isst du dann über den Tag verteilt? Wie schaut das dann aus?
Also ich esse eigentlich alles bis auf, ich esse keinen Zucker. Also überhaupt keinen Zucker.
Okay. Ja. Viel Fleisch mit dabei oder weniger?
Ja, schon. Also Fleisch ist gar kein Problem.
Okay. Bist du, wenn wir nochmal auf das Thema Kraftsport eingehen, zufrieden mit deinem Progress?
Ja, zufrieden, ja. Geht besser.
Ja? Ja. Was musst du dafür machen? Öfter reingehen?
Ja, ich bin da schon oft drin, aber man will immer mehr.
Ja?
Ich einfach immer mehr wollen. Das ist einfach, ich weiß nicht, das ist einfach so mein Ding. Klar, zufrieden, aber es geht einfach besser.
Spann an. Ja, ist ja schon was.
Ja, das
da geht was. Was sind deine Lieblingsübungen?
Kniebeugen.
Ja.
Ja, ich bin eher so ein Typ, der Beine macht.
Ach so. Ja. Ach so gleich. Das ist komplett ungewöhnlich. Ja, wobei, ergibt schon Sinn bei dir. Ja, aber sonst macht man eigentlich immer ungern Beine.
Ja, ich brauche die.
Ja.
Ich muss schnell und spritzig sein.
Schnell und spritzig.
Ja, also Beine, Kniebeugen, ja. Und ja, Bankdrücken natürlich auch.
Letzte Frage an dich. Auf welche Sache in deinem Alltag kannst du nicht verzichten?
Ich habe ein Buch von der Athletiktrainer von und Athletik- und Mentalcoach von Michael Jordan. Das heißt Relentless. Ja, das Buch, würde ich sagen.
Okay, loggen wir so ein. Mo, schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
Danke.
Nächste Folge am 10. April. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf euch und bleibt immer up to date, was es in der Welt der Augsburger Panther Neues gibt. Die sind auf Facebook, Instagram, X, TikTok und auf YouTube. Und bei mir könnt ihr euch natürlich auch melden. Auf Instagram und Facebook, da findet ihr mich als Wermax denn sowas. Bis zum nächsten Mal bei 1878, dem offiziellen Panther-Podcast.
Diese Folge wurde präsentiert vom Dr. Merck Zahnärzte und Dentallabor, Ihr Spezialist für schöne Zähne im Herzen von Augsburg, seit über 20 Jahren in der Maximilianstraße.